Weggeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weggeforscht, dem Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN. Heute am Mikrofon sind für Sie ein etwas erkälteter Johannes Müller und ein ebenso erkälteter Ole-Christian Tech.
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Über Daten sprechen wir im Podcast ja eigentlich fast wöchentlich und auch die heutige Folge stellt da keine Ausnahme dar. Am 11. Januar 2024 ist nämlich der Data Act in Kraft getreten, der die rechtliche Zuordnung von maschinengenerierten Daten völlig neu regeln soll. Wir haben ja bereits in der Vergangenheit in diesem Podcast den Data Act vorgestellt, zu dem Zeitpunkt handelt es sich dabei aber noch um einen Verordnungsentwurf. Heute wollen wir den Data Act daher etwas genauer ins bestehende Datenrecht einordnen. Aber zunächst, was gibt es Neues?
Europäisches Parlament stimmt Reform der eIDAS-Verordnung zu. Nachdem knapp 3 Jahre über eines der größten Digitalprojekte der Europäischen Union verhandelt wurde, stimmte das Europäische Parlament am 29. Februar für eine Reform der eIDAS-Verordnung. Die Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt dient maßgeblich der Einführung einer EU-weit gültigen und einsetzbaren digitalen Brieftasche. Mit dieser sollen sich Bürger der EU-Mitgliedstaaten online wie offline in fast allen Lebensbereichen ausweisen können. Die digitale ID bleibt dabei freiwillig und soll eine effektive und vor allem datenschutzfreundliche Alternative zu Identifizierungsverfahren privater Anbieter darstellen. Den Mitgliedstaaten bleibt nun bis zum Herbst 2026, um ihren Bürgern die digitale ID anzubieten. Das Bundesinnenministerium arbeitet bereits seit November des Jahres 2023 an einer Umsetzung. Der Europäische Rat stimmt Anti-Slap-Richtlinie zu. Der Europäische Rat stimmte nach über 2-jährigen Verhandlungen am 19. März der Anti-Slap-Richtlinie zu. SLAP steht dabei für Strategic Lawsuit Against Public Participation oder kurz gesagt Einschüchterungsklagen. Mit der Richtlinie soll gegen Versuche vorgegangen werden, durch das gehäufte Erheben von Klagen Journalisten oder NGOs mit einem hohen Haftungsrisiko oder harten Konsequenzen einzuschüchtern und somit von kritischer Berichterstattung gegenüber Personen oder Unternehmen abzuhalten. Diese Verfahren können ihr Ziel nämlich selbst dann erreichen, wenn sie offensichtlich unbegründet sind, denn Redaktionen oder NGOs sind meist finanziell nicht breit genug aufgestellt, um teure Gerichtsverfahren stemmen zu können, selbst wenn sie am Ende als Sieger aus dem Verfahren hervorgehen sollten. Um dieses Ziel zu erreichen, soll es einerseits den Beklagten erleichtert werden, ihre Prozesskosten erstattet zu bekommen, andererseits müssen Kläger nun beweisen, dass ihre Klage nicht offensichtlich unbegründet ist.
Mittlerweile erzeugt eine Vielzahl von Geräten schiere Unmengen von Daten, die einen enormen wirtschaftlichen Wert aufweisen können. Die Bandbreite der Geräte reicht dabei von Smart-Home-Geräten wie intelligenten Kühlschränken bis hin zu vernetzten Maschinen in Industrie und Landwirtschaft und durchdringt damit eigentlich jeden Aspekt unseres Alltags und unseres Wirtschaftslebens. Dabei sind diese Daten unter Umständen enorm wertvoll, da ihnen das Potenzial zugrunde liegt, die wirtschaftliche Produktivität in erheblichem Ausmaße zu steigern.
Genau. Und dabei ist die Besonderheit von Daten ja, dass sie sich jedenfalls theoretisch nahezu unbegrenzt und nahezu kostenfrei reproduzieren lassen und so eigentlich eine unbegrenzte Anzahl von Personen von ihnen profitieren könnten. In der Praxis gibt es aber viele technische und faktische Hindernisse, die der freien Verfügbarkeit von Daten im Weg stehen und dadurch eben auch ihr Potenzial begrenzen.
Stimmt, bereits da offenbart sich ja eine gewisse Ambivalenz zwischen Theorie und Praxis. Einerseits sind Daten nämlich eigentlich unbegrenzt reproduzierbar und beinhalten ein überragendes Entwicklungspotenzial, aber andererseits ist diese Reproduzierbarkeit oft so stark eingeschränkt, dass sich dieses Potenzial in der Praxis gar nicht oder nur sehr eingeschränkt entfalten kann. Woran liegt das?
Ganz grob lassen sich die Hindernisse in 2 Kategorien einteilen, nämlich faktische und rechtliche. Das maßgebliche faktische Hindernis ist aber die Herrschaft des Geräteherstellers über die Daten seiner Geräte. Also wenn wir von Daten reden, die durch Geräte oder Maschinen erzeugt werden. Da der Gerätehersteller darüber entscheidet, auf welchem physischen Medium die generierten Daten verarbeitet und gesichert werden, wählt er dabei üblicherweise seine eigenen Server auf die natürlich nur er den technischen Zugriff hat.
Okay, und deswegen kann der Hersteller dann andere von der Nutzung ausschließen oder die Daten von seinen Servern nur unter bestimmten Bedingungen, die er eben diktiert, zum Beispiel gegen Entgelt, zur Verfügung stellen. Das schränkt dann die Datenverfügbarkeit enorm ein und stellt natürlich ein faktisches Hindernis dar, schafft sozusagen ein Datensilo. An rechtlichen Hindernissen, die die freie Datenverfügbarkeit begrenzen, fällt mir da aber auch zum Beispiel das Geheimnisschutzrecht ein.
Genau, aus dem Geschäftsgeheimnisschutz können relevante rechtliche Hindernisse folgen. Als Geschäftsgeheimnis sind nämlich solche Informationen geschützt, die nicht der Allgemeinheit bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind und einen wirtschaftlichen Wert aufweisen, soweit ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht. Und hiervon, von dieser Definition, können auch maschinengenerierte Daten umfasst sein, sodass auch maschinengenerierte Daten ein Geschäftsgeheimnis darstellen können. Und Inhaber des Geheimnisrechts ist diejenige Person, die die rechtliche Herrschaft über das Geschäftsgeheimnis ausübt. Das ist dann bei maschinengenerierten Daten regelmäßig wieder der Gerätehersteller, der meist auch schon die faktische Herrschaft über die Daten innehat. Durch das Geschäftsgeheimnisgesetz sind die Daten dann vor unbefugtem Zugang zu den Daten, unbefugter Nutzung und unbefugter Offenlegung geschützt.
Okay, interessanter Punkt. Außerdem stellt ja die vorsätzliche Verletzung des Geschäftsgeheimnisses sogar eine Straftat nach § 23 Geschäftsgeheimnisgesetz dar. Jedenfalls dann, wenn sie in der Absicht erfolgt, den eigenen oder fremden Wettbewerb zu fördern oder den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses zu schädigen.
Stimmt. Und das Strafgesetzbuch kennt darüber hinaus noch weitere Strafvorschriften, die die faktische Datenherrschaft rechtlich absichern. § 202a StGB verbietet beispielsweise das Ausspähen von Daten und § 303a StGB die Datenveränderung.
Okay, also der Status quo, die bestehende Herrschaft der Daten, ist durch die Rechtsordnung als solche also geschützt. Das heißt, eine Person, die die faktische Kontrolle über die Daten hat, erfährt auch noch Schutz, jedenfalls aktuell, durch die Rechtsordnung. Daraus ergibt sich dann aber nicht, wer diese Kontrolle haben sollte, oder?
Ganz genau, das ist ein spannender Punkt. Dem geltenden Recht lassen sich bislang nur wenige Wertungen entnehmen, wer eigentlich die faktische Kontrolle über Daten haben sollte. Zumindest keine direkten Wertungen. Man könnte vielleicht darüber nachdenken, ob dem Urheberrecht teilweise Wertungen entnommen werden könnten, wem diese faktische Herrschaft zusteht. Jedoch, wenn wir insbesondere über maschinengenerierte Daten reden, müssen wir beachten, dass hier grundsätzlich in den meisten Fällen kein urheberrechtlicher Schutz, zumindest an den Rohdaten selbst, besteht. Außer die Daten werden halt später aufwendig aufbereitet.
Wer sich für die Frage um das Urheberrecht vertiefend interessiert, der schaut am besten auch nochmal in Johannes' Beitrag im DFN-Infobrief Recht zu diesem Thema vorbei. Den Link dazu setzen wir in die Shownotes.
Genau, und bei der Frage, wer eigentlich die faktische Herrschaft über Daten haben sollte, setzt nun der Data Act an, der die Datenherrschaft regeln soll. Er bezieht sich insbesondere auf Daten von vernetzten Produkten, also Daten, die durch die Nutzung eines physischen Geräts erlangt, generiert oder erhoben werden. Die diesbezügliche faktische Herrschaft, die meistens, wie gesagt, bei den Herstellern des Gerätes lag, soll der Data Act in Teilen aufbrechen und zudem dem Nutzer des Gerätes in seiner Position stärken, sodass auch der Nutzer des Gerätes teilweise über Daten, die durch seine Nutzung generiert werden, verfügen kann.
Also knapp zusammengefasst kann man sagen, Zweck des Data Acts ist es eigentlich, die Datenherrschaft neu zuzuordnen, zugunsten der Nutzer der Geräte. Und welche konkreten Regelungen zur Stärkung des Gerätenutzers sieht jetzt dieser Data Act rechtlich vor?
Das fasst erstmal die Essenz des Ganzen eigentlich ganz gut zusammen, also zumindest, dass der Nutzer auch gestärkt werden soll. Als konkrete Regelung ist auf jeden Fall erwähnenswert, dass Dateninhaber ab Geltung des Data Acts verfügbare Daten der Nutzer nur noch auf Grundlage eines Vertrages nutzen dürfen. Ohne vertragliche Zustimmung des Nutzers dürfen Dateninhaber trotz faktischer Kontrolle über die Daten von dieser also keinen Gebrauch mehr machen.
Okay, das klingt ja wirklich nach einer sehr starken Einschränkung der Position der Dateninhaber.
Ja, zumindest in der Theorie klingt das nach einer solchen starken Einschränkung. Man muss aber davon ausgehen, dass zahlreiche Produktehersteller ihre Produkte dann nur noch unter der Bedingung nutzbar machen und Nutzern zur Verfügung stellen, dass der Nutzer der Datenverwendung durch den Dateninhaber zustimmt. Und gerade Verbraucher werden wohl nicht selbst die Vertragsbedingungen bestimmen können, sondern faktisch wohl vielmehr zur Zustimmung gezwungen werden, wenn sie das Gerät kaufen und nutzen möchten. Das heißt, auch in Zukunft können wir davon ausgehen, dass der Geräthersteller weiterhin die faktische Kontrolle zumindest auch über seine Daten haben wird. Eine vielleicht effektivere Stärkung des Nutzers könnte sich aber aus dem Zugangsrecht ergeben, das der DL vorsieht. So soll nämlich der Nutzer einfach, sicher und in einem gängigen Format Zugriff auf die Daten erhalten, die durch seine Nutzung des Gerätes anfallen. Damit einher geht auch eine umfassende Informationspflicht des Verkäufers bezüglich der Daten, welche das Gerät erzeugt und wie der Nutzer auf diese zugreifen kann.
Durch dieses Zugangsrecht ergibt sich dann also eigentlich eine faktische Kontrolle des Datennutzers über die Daten seiner Geräte. Der Datennutzer kann grundsätzlich frei über die Verwendung der Daten entscheiden, da die ja nun unter seiner Kontrolle stehen und nicht länger unter der des Dateninhabers.
Genau. Dadurch öffnet sich dann insbesondere auch für dritte Unternehmen die Möglichkeit, Daten direkt vom Nutzer kaufen zu können, da es den Nutzern auch frei steht, selbst über die Weitergabe der Daten an Dritte zu entscheiden. Eine wichtige Ausnahme von dieser freien Weitergabe besteht aber etwa dann, wenn der Dritte die Daten zur Entwicklung eines Produktes nutzt, das mit dem genutzten Gerät im Wettbewerb steht. Außerdem darf auch der Nutzer selbst die Daten nicht zur Entwicklung eines solchen Konkurrenzproduktes verwenden.
Mit der Geltung des Data Acts ab dem 15.09.2025 unterliegen die Gerätedaten dann also nicht länger der faktischen Kontrolle der Dateninhaber. Stattdessen ergeben sich durch den sehr nutzerzentrierten Ansatz des Data Acts weitreichendere Rechte der Datennutzer. Abgesehen davon entwickeln sich auch neue Möglichkeiten für Dritte, an diese Daten zu gelangen.
Genau. Ob diese Neuzuordnung dann tatsächlich ein so großer Schritt in Richtung einer freien Datenverfügbarkeit ist, müssen wir erstmal abwarten.
Ja, vielen Dank, lieber Johannes. Da haben wir heute einiges gelernt über den Grundstein des neuen europäischen Datenwirtschaftsrechts. Ich würde sagen, da haben wir heute einiges geschafft. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Auch von mir vielen Dank. Wir haben heute mal wieder richtig was weggeforscht. Bis zum nächsten Mal.